Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir haben uns heute ein politisch-spirituelles Thema vorgenommen, Silvia. Und zwar ist die Frage Buddhismus und Politik mit der grünen Tara. Du hast dazu ja im Lotus Vihara ein Seminar gegeben und jetzt möchte ich dich gerne hier in diesem Podcast befragen. Buddhismus und grüne Tara passen gut zusammen. Politik und grüne Tara, da wird es schon etwas erklärungsbedürftiger. Und da werden wir jetzt darüber sprechen. Vielleicht eröffnest du die grüne Tara und Politik, Silvia.
Also die grüne Tara ist eine buddhistische Praxis, die kommt aus Indien und wurde dann vor allem in der tibetischen Tradition sehr positiv aufgenommen im 11. Jahrhundert und ist eine ganz zentrale Praxis. Die grüne Tara, da sind sich die Indologen nicht alle einig, ist eine Buddha, eine weibliche Buddha für die Tibeter. Für manche deutsche Indologen ist sie bloß ein Bodhisattva und nicht voll erleuchtet und so weiter. Aber für mich, ich komme aus der tibetischen Tradition, das ist meine Heimat, meine spirituelle, sie ist eine Erwachte. Sie ist auch eine Bodhisattva und die widmen ihr Leben zum Wohle aller. Und da gibt es dann so Sätze wie, sie verzichten auf das statische Nirvana, wo sie dann weg sind und in ewiger Ruhe die genießen, sondern sie bleiben in der Welt, weil sie noch was wollen. Sie wollen nämlich den Menschen beistehen. Und das war für mich sozusagen der Punkt. Ich will in der Welt etwas bewirken und dann ihre Haltung, die grüne Tara, nicht im vollen Lotussitz, sondern das rechte Bein leicht ausgestellt in der Haltung klugen, mitfühlenden Handelns, wird es beschrieben. Die kann ohne Hilfe der Hände aufstehen und sofort was tun, wenn Not da ist. Und das hat mir so gefallen. Ja? Also sie ist eine Bodhisattva, buddhistisch interpretiert, zum Wohle der Wesen, Handeln in der Welt. Und das öffnet sozusagen die Tür für die Politik.
Ja, das kommt jetzt dann, glaube ich, vielleicht sollten wir nochmal den Politikbegriff an dem Punkt klären, der vielleicht am nächsten dran ist an der grünen Tara. Also ich meine, wir haben ja einen Politikbegriff nach Machiavelli, da gibt es keine Moral, sondern Macht. Es gibt einen Politikbegriff vielleicht, der am nächsten dran wäre, noch an den alten Philosophen, an Aristoteles, Politik zum Gemeinwohl.
Ja, also ich verstehe Politik jetzt auch im Sinne natürlich unserer demokratischen Politik, also zumindest dem Ideal der demokratischen Politik. Und das braucht die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, weil Demokratie, die Herrschaft des Volkes, heißt nicht, dass die, die am lautesten brüllen, sich durchsetzen. Das wird zwar manchmal so gemacht, sondern dass man sich zusammensetzt, griechisch damals, aus verschiedenen Stämmen mit unterschiedlichen Interessen. Damals natürlich nur die Bürger mit Besitz und so weiter, die Sklaven und die Frauen nicht. Aber die Grundidee war, aus verschiedenen Stämmen unterschiedliche Menschen setzen sich zusammen und handeln miteinander aus im Gespräch. Auf der Agora, auf dem Marktplatz, was sie, wie sie ihr Gemeinwesen gestalten wollen. Und das wurde ja dann weiterentwickelt zum Demokratiebegriff, wo alle, sogar seit 1919, die Frauen dran beteiligt sind in Deutschland. Ja, wir dürfen gewählt werden und wir dürfen wählen. Und das gefällt mir halt, dieses sich zusammensetzen. Und in Hannah Arendts Interpretation, Demokratie bedeutet, politisch handeln bedeutet, mit Menschen im Plural über die gemeinsame Gestaltung der Welt zu verhandeln, mit unterschiedlichen Menschen. Und da passt der Bodhisattva-Weg wunderbar zum Politikbegriff, im Sinne, weil man da lernt, sich in andere hineinzuversetzen. Und das braucht man für Demokratie. Ich muss kapieren, mein Wissen hat Grenzen und ich brauche daher andere Menschen mit anderen Lebenserfahrungen und anderen Perspektiven auf die Welt zur Erweiterung meines Wissens. Und niemand weiß genau, was richtig ist. Es gibt keine Ideallösung für alle Probleme, sondern man muss verhandeln und es sind immer auch Kompromisse. Das ist nie perfekt.
Ja, wenn wir uns in der Realpolitik umschauen, dann sieht es ja weniger so aus, als ob man sich ineinander hineinversetzen würde, sondern als ob es wichtig wäre, seine eigene Meinung, sein eigenes gegen die anderen durchzusetzen. Ich glaube, so sieht in weiten Teilen die Realpolitik aus. In manchen Ländern dann noch natürlich dramatischer, ja, ja, durchgesetzt mit Macht und mit Gewalt. Ja. Die Frage zurückgekurbelt, wie kann uns denn da spirituelles Handeln tatsächlich ein, wie sagt man, ein Wegweiser an die Hand geben?
Also ich sage immer, die Idee der Demokratie ist ein ganz hohes Ideal. Es ist eine ganz große Herausforderung. Es wird oft nicht mitbedacht, was da für Voraussetzungen dazu gehören. Eben die Einsicht in die Grenzen des eigenen Wissens, der Mut, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Und das kann man natürlich nicht in einem, ich sage jetzt mal selbst nicht, in einem Einjahreskurs Fortbildung in Demokratie bei Menschen herstellen. Es gibt ja auch keine Schraube oder keinen Schalter, wo man bei anderen Menschen auf Demokratie und Einfühlungsvermögen umschalten könnte. Und ich denke, also das denke ich seit bald 50 Jahren, dass dieser Bodhisattva-Weg sozusagen das Handwerkzeug in die Hand gibt für die Einzelnen, sich so zu entwickeln, zu reflektieren, auch im Spiegel der anderen, dass sie dazu fähig werden. Aber ich meine, auch im Buddhismus sind selbst viele Menschen, die sich mit dem Bodhisattva-Weg beschäftigen, nicht in der Lage, das emotional umzusetzen, weil es ist herausfordernd. Ich ärgere mich immer noch über Leute, die Meinungen vertreten, die ich dumm finde oder so. Aber ich merke es zumindest. Und ich kapiere, ich habe nicht das Heilmittel für dich, für andere Menschen, das sie dazu bringt, jetzt plötzlich ganz sozial aufs Gemeinwohl bezogen zu sein. Das habe ich auch nicht. Ich kann höchstens ein bisschen Vorbild sein. Ich kann ein bisschen Handwerkszeug vermitteln und deswegen lehre ich nicht nur Buddhismus, sondern immer auch die kulturelle Übersetzung des Buddhismus für unsere Zeit, für unsere Kultur. Und das ist eine andere als das indische Kastensystem zur Zeit des Buddha. Wobei er da schon sehr in Konflikt geriet mit seiner Gesellschaft, weil er in seinem Orden das Kastensystem nicht respektiert hat. Das wurde nicht umgesetzt, sondern wer heute Mönch wurde oder wer vor 2 Jahren Mönch wurde, saß vor dem, der 2 Wochen später Mönch wurde oder ein halbes Jahr später, selbst wenn der eine aus der untersten Schicht kam und der andere Brahmane war. Also Buddha hat sehr viel Kritik bekommen, weil er das Kastensystem in seinem Orden nicht umgesetzt hat. Und vor 2.500 Jahren war das heftig. Ich meine, in Griechenland wurden die Sklaven weiterhin ausgeschlossen vom demokratischen Diskurs. Also ich finde, das bietet ein Handwerkszeug, aber für die, die das wollen, das ist das Hauptproblem bei der Demokratie, du musst das wollen.
Ja, und die kulturelle Umsetzung, von der du ja auch sprichst, und wenn wir uns gesellschaftlich umblicken, ist die Spiritualität oder ja auch der Buddhismus, die Achtsamkeitspraxis ja wirklich eine immer mehr auf dem, ne, bringt ja immer mehr in die breite Gesellschaft ein. Gleichzeitig ist es doch interessant zu beobachten, dass die Menschen, die in die Politik gehen, mit dieser Spiritualität eigentlich wenig anfangen können. Es scheint immer noch so, dass es politische Menschen gibt, die gehen nach außen. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, ich widme mich jetzt mehr meiner inneren Entwicklung, die gehen dann Richtung Spiritualität. Aber wie bringen wir denn die beiden zusammen, was ja so notwendig ist? Die Trennung ist doch das, was wirklich schwierig ist in unserer Zeit.
Also da ist mir mein tibetischer Lehrer Lama Dipnesche ein großes Vorbild, weil der immer auch zugehört hat, wenn wir von politischen Themen sprachen. Und er hat auch Projekte unterstützt, dass man in die Gesellschaft geht, sich um Jugendliche kümmert, dass man, das fand er immer gut, wenn wir das machen, und hat gesagt, dass wir auch, wenn wir Zentren machen, die Menschen von draußen auch einladen sollen, mal zu einem Besuch, mal für einen Tag. Oder als er zum ersten Mal in Deutschland war, hat er mich gefragt, haben wir ihn nach Jägerndorf gebracht und in Niederbayern. Und dann sagte er, er will Deutschland kennenlernen, ob ich ihm ein paar Adressen in Berlin geben könne. Dann hat er Zivilkleidung angezogen, ist nach Berlin gefahren, ist nach Ostberlin, weil er einen australischen Pass hatte, durfte er das, und hat sich 3 Tage lang Deutschland angeguckt. Ostberlin, Westberlin, kam dann wieder zurück, eine Freundin von mir in Berlin, die rief er dann plötzlich an, und die war völlig, hallo, ja, hier ist Lame Jesche, kannst du mir sagen, aber da die in Kopan gewesen war, sie kannten sich ja. Also er war sehr aufgeschlossen, sehr wach und hat uns immer unterstützt, dass wir das auch tun. Und ich habe Politik studiert, von Anfang an so verstanden, ein ethisches Leben hat nicht nur Relevanz für mich auf dem Meditationskissen und so, sondern wirkt sich auch aus auf andere Menschen. Und die Praxis der Grünen Tafel ist vielleicht noch ein anderer Aspekt, den wir nachher nochmal vertiefen können. Die integriert auch, also nicht nur politische Konzepte, sondern auch eine emotionale Haltung zu anderen, ein Gefühl von Verbundenheit, selbst jenseits von Worten. Und ich denke, diese ganzheitliche Entwicklung der Person gehört auch dazu. Plus, ich habe immer von Anfang an gesagt, bildet lokale Gruppen, zu zweit, zu dritt, zu viert, nicht mehr als 6, 8. Und tauscht euch über die Praxis aus. Da kriegt man nämlich sehr schnell mit, dass Menschen das unterschiedlich wahrnehmen und unterschiedlich gewichten. Und es gibt natürlich introvertierte Menschen, extravertierte Menschen, aber bei mir kamen relativ häufig politisch Engagierte und politisch Interessierte Menschen, weil ich es halt auch bin, ja, und darüber auch spreche. Von daher sind die, die nur auf dem Kissen alleine meditieren wollten, die sind nach einem Kurs wieder abgereist oder kamen nicht wieder. Und die anderen, die haben sich gefreut, ein Handwerkszeug kennenzulernen, mit dem sie ihre politischen Ideen reflektieren können.
Ja, kluges Handeln mit Mitgefühl, oder? So nennst du das ja auf den kürzesten Nenner gebracht, die Tara-Praxis. Das heißt, was tun wir denn oder was tue ich denn mit meiner Wut, was tue ich denn mit meiner auch Desillusionierung, wenn ich mich in der Welt umgucke? Wir sind ja alle vor große Schwierigkeiten gestellt, um unsere Haltung zu bewahren. Es hat ja etwas mit Haltung zu tun, auch der Welt gegenüber. Wie kann uns die grüne Tara da wirklich mit ihrem klugen Handeln und Mitgefühl unterstützen?
Es gibt da mehrere Aspekte. Der grundlegende Aspekt ist, dass der Buddhismus davon ausgeht, und Ayakema hat es ganz oft gesagt, die Welt ist ein Spiegel und kein Fenster. Also überhaupt zu kapieren, die Art, wie ich andere Menschen wahrnehme, hat was damit zu tun, wie ich selber ticke, wie ich selber gestrickt bin. Ja? Und da gibt es dann den Vorschlag, einmal ist Tara ein positives Bild. Ich gucke in die Welt und stelle mir jeden Tag oder regelmäßig eine leuchtend grüne Lichtgestalt in weiblicher Form, das ist auch wichtig, eine Frau vor, die liebevoll auf die Welt schaut und sich um alle kümmert. Das ist unglaublich hilfreich. Und da gibt es dann so kleine Hinweise. Wir sind immer umgeben, wenn wir meditieren, das sollen wir dran denken, alle Wesen um uns herum versammelt, Tiere, Menschen, alle, aber auch wie auch immer sie sich selber definieren, alle Frauen, alle Männer, Menschen, die uns irritieren, machen mit. Also es hat mich am Anfang überrascht, dass man vor sich in der Tara-Praxis Menschen setzt, die man nicht leiden kann oder die man lieber ignoriert. Aber die Lamas haben mit, und hinter uns dann alle, die man gern hat und auf denen man sich verlassen kann und die uns unterstützen. Und die Lamas haben gesagt, damit ihr euch immer wieder bewusst werdet, Mit welchen Leuten habt ihr Konflikte? Und dann, und die Eltern auch, obwohl natürlich in den 60er, 70er Jahren waren ja die Eltern immer schuld an allem. Und Lama Jesus hat gesagt, nö, die sind nicht an allem schuld. Es ist die Art und Weise, wie man damit umgeht. Natürlich machen Menschen Fehler, auch Eltern machen Fehler, aber wir ja auch. Also immer wieder, guck, wie du selber mit diesem Thema umgehst. Hast du da vielleicht selber Vorurteile oder was auch immer? Und dann die anderen, der andere Aspekt, dieses, es gibt auch zornvolle Taras oder Taras, die Grenzen setzen. Also man spricht von den 21 Taras, das sind unterschiedliche Mentalitäten. Beruhigende, die weißen, goldene oder gelbe oder orange, die inspirieren, die Mut machen, die, ja. Und dann gibt es die roten Taras, die Grenzen setzen, sagen hier, bis hierher und nicht weiter. Und die schwarz-blauen, das ist ein bisschen komplex, die Unwissenheit kraftvoll vernichten. Und da wird dann jetzt inhaltlich dazu gesagt, das hat was mit Einsicht zu tun. Also dass sozusagen die Vorurteile zerschmettert werden durch die Betonung von, hallo, dein Wissen ist begrenzt. Du weißt nur bestimmte Dinge, das hat mit deinem Leben zu tun. Du kannst über bestimmte Dinge nachdenken, aber letztlich ist alles, was wir mit Worten und Begriffen beschreiben können, nicht das, die wirkliche Wirklichkeit, sondern das sind immer nur so Hinweise. Wenn ich sage, das ist eine falsche politische Position, dann beschreibe ich sozusagen nur einzelne Aspekte, die ich verstanden habe, die mit meinem Leben was zu tun haben, aber andere Aspekte, die andere Menschen damit verbinden, kriege ich gar nicht mit. Und deswegen betonen sie, dein Wissen hat Grenzen, dein Wissen hat Grenzen. Alles ist leer von dieser monokausalen Zuschreibung. Definition heißt Grenzen setzen. Ja, also Begriffe sind immer nur Fingerzeige. Die deuten auf Themen hin, auf Probleme hin. Oder man ganz simpel, wenn ich sage, da ist ein Haus, ich sehe die Rückseite des Hauses aber nicht. Also ganz simpel. Weiß auch nicht, wie es drin aussieht. Oder wer versteht schon anderen Menschen? Ich denke immer, wenn ich glaube, ich verstehe diese Freundin oder diesen Freund total, ist die Beziehung kaputt. Wenn ich dann nicht weiß, da sind noch andere Facetten, die ich gar nicht kenne.
Wäre das dann konkret auch möglich, weil du sprichst ja von den verschiedenen Taras. Die grüne Tara wandelt ja eigentlich, soweit ich das verstanden habe, meine Wut wieder um in Mitgefühl und auch eine Art von Verständnis für mein Gegenüber. Ja. Aber wäre es denn auch möglich, angesichts all der Kriegstreiber in der Welt oder all der wirklich gewalttätigen Menschen in der Welt, wäre es denn dann möglich, eine Tara-Praxis zu machen mit der roten Tara und ganz klar zu sagen, stopp hier, ist das auch eine Möglichkeit der Praxis?
Das kann man machen. Ich habe das alles ausprobiert. Ich habe nur gemerkt, mir reicht die grüne Tara. Ja, also, denn ihre linke Hand auf der Höhe des biologischen Herzens, der linken Seite, Daumen und Zeigefinger berühren sich, ein Hinweis auf die fassbare Wirklichkeit und die unfassbare, die zusammenkommen müssen. Ja, drei Finger nach oben, Buddha Dhamma Sangha, Zuflucht, tiefes Vertrauen in die Möglichkeit des Erwachens, in Wege zum Erwachen und in die Menschen, die uns Lehren leiden, begleiten. Das bewirkt ein gewisses Maß an Furchtlosigkeit. Und jetzt nicht Furchtlosigkeit im Sinne, ich kriege überhaupt nicht mit, dass es irgendwas Blödes gibt oder Gefährliches gibt, also nicht Unsensibilität für Gefahr, so nicht, sondern ich kann mir sogar Furcht leisten. Ja, also weil ich weiß, zum Leben gehört das dazu. Es gehört zum Leben dazu, dass es Konflikte gibt. Also in dem Sinne gehört die Tara-Praxis halt in das ganze, in den buddhistischen Weg hinein, wo man sagt, Leiden, natürliches Leiden gehört zum Leben dazu. Probleme mit anderen Menschen gehören zum Leben dazu. Probleme mit meiner eigenen Praxis gehören zum Leben dazu, weil ich nicht alles weiß, ja, und weil das Leben so sich auch immer wieder alles verändert, Bedingungen verändern sich und es gibt keine Instanz in uns, ein wahres, echtes Ich, ja, oder auch im Außen, also Buddhismus ist ja in dem Sinne nicht theistisch, da gibt es keinen Gott, der alles im Griff hat, ja, haben könnte, sondern es gibt keine Instanz in uns und im Außen, die alle Erfahrungen besitzt und daher kontrollieren könnte. Also das gehört zum Weg immer dazu. Natürliches Leiden gehört zum Leben. Ja, wenn man einen Körper hat, kann man krank werden. Ja, ich sage immer, solange ich einen Zahn habe, kann ich Zahnschmerzen kriegen. Solange ich durch die Gegend gehe, kann ich stolpern. Ja, und so weiter. Das heißt, Leiden gehört dazu und ich muss lernen, damit umzugehen, mitfühlend, mit gewisser Gelassenheit für diese drei Daseinsmerkmale, aber auch mit Freude über das, was gut läuft. Und das ist, was sie sehr betonen. Guck auch auf das, was gut läuft. Und das ist sozusagen der Aspekt der weißen Tara, die beruhigt, oder der orangenen Taras, die inspirieren, sagt, hallo, da gibt es so viel Gutes auf der Welt. Guck auf das und beziehe dich auf das, dann hast du mehr Energie. Auch Heilsames zu bewirken und auch mal Stopp zu sagen, aber nicht immer gelingt es.
Ja, ich glaube, natürliches Leid, ich glaube, da sind wir schon auch gut drin, das annehmen zu wollen oder zu können, aber ja. Momentan gibt es ja so großes menschengemachtes Leid, unnötiges Leid, also von Männern, und da wird es jetzt nochmal interessant auch, grüne Tara. Und wieso, wenn wir auf die Welt blicken, laufen Männer so aus dem Ruder, werden so gewalttätig, waren sie vielleicht schon immer. Und ich erinnere mich daran, als bei deinem Seminar war ein Mann da, es waren viele Frauen da. Ja. Und ich habe diesen einen Mann gefragt, wie war das denn für dich, hier zu sein? Und er sagte aus tiefstem Herzen sofort, ich bin empört. Er sagt, ich bin empört, dass ich der einzige Mann hier bin, dass nicht mehr Männer zu dieser Praxis kommen. Und das ist doch die grundlegende Frage, wieso gehen denn so viele Frauen hier im Zentrum zur Buddha-Praxis, Buddha, aber wieso kommen denn dann die Männer nicht auch mal zur grünen Tara und nehmen sich das zu Herzen, dieses?
Also ich denke, das hat viel mit patriarchalen Strukturen zu tun und es gibt diese Tara-Legende, dass in ihrem, bevor sie erwacht ist und zu Tara wurde, war sie eine Prinzessin und die hat die Mönche sehr unterstützt und immer Gaben gegeben und so weiter. Und dann habe sie den Entwicklungsstand erreicht, dass sie ihre künftige Inkarnation selber wählen konnte. Und dann seien die Mönche zu ihr gekommen, das ist die offizielle Tara-Legende, die jeder Lama erzählt. Und dann seien die Mönche mit einer Prozession zu ihr gekommen und haben sich bedankt und bedankt und bedankt für ihre vielen Gaben und gesagt, und jetzt kannst du ja endlich im nächsten Leben ein Mann werden und dann kannst du richtig erwachen. Und dann wird erzählt, also die Legende stammt oder ist ab dem 8., 9. Jahrhundert, 10., also 11., was sage ich, also ziemlich alt schon, über 1000 Jahre alt. Dann habe Yeshedaba, mondengleiche Weisheit hieß sie, gesagt, Jungs, also ich paraphrasiere ein bisschen. Habt ihr schon mal was von Leerheit gehört? Ich habe mein ganzes Leben nach der wahren Frau und dem wahren Mann gesucht, habe die überhaupt nicht gefunden, immer nur Zuschreibungen. Und von daher lege ich jetzt ein Gelübde ab. Von nun an bis zum Erwachen werde ich immer als Frau inkarnieren und als Frau erwachen, als Inspiration für die Frauen. Es geht, und als Inspiration für euch, dass ihr endlich kapiert, auch Frauen können erwachen. Und so machte sie das. Und dann ist sie als Frau erwacht und wurde dann Tara, die Befreierin, die Erlöserin. Ich übersetze manchmal etwas frei, die freie Frau. Und das finde ich schon interessant, dass da auch dieser männliche Vorbehalt, ein Buddha muss immer männlich sein, das war natürlich indische Tradition. Er muss, bevor er zum Buddha werden kann, erwachen kann, also um Lehrbuddha eines Zeitalters zu sein, muss er vorher Indra gewesen sein, der große König in Indien und so weiter und der Götterkönig, und das sind alles Männer, das sind alte Bilder. Und da hat sich in Indien, und das ist auch eine alte Tradition in Indien mit der Muttergöttin, da hat sich ein anderer Strang durchgesetzt, auch da mit ihren 21 Schwestern, wie wir manchmal sagen, dass da viele unterschiedliche Göttinnen integriert wurden in das Tara-Bild. Die haben die nicht ausgegrenzt und verbrannt oder was weiß ich, beschimpft, sondern integriert. Ja, so. Und das finde ich hochinteressant. Und ich denke einfach auch heutzutage, die Männer wurden, sagen wir mal, ich weiß nicht, seit es Ackerbau gibt, immer verehrt als die, die waren die Besitzer, die waren das Familienoberhaupt, denn sie mussten ja bestimmen, dass die Kinder, die mit der Frau entstehen, ihre Kinder sind und nicht, deswegen mussten sie die Frauen ja an die Kandare nehmen und einsperren, dass sie nicht mit irgendwelchen anderen Männern Kinder kriegen. Und ich meine, bis vor 2-3 Generationen waren die Männer eindeutig die Führenden in Gesellschaft, in der Bildung, überall. Und das hat sich eben auch geändert. Und es ist extrem verunsichert für Männer. Also so kriege ich das mit. Ich habe ja auch Freunde und Brüder und Klassenkameraden und Studienkollegen gehabt. Und aber auch in meinem Freundeskreis, mit den Männern rede ich ja auch über diese Themen. Und die sagen mir schon, das ist schon heftig, diesen zu mitzukriegen, die Jungs sind in der Schule schlechter, die Jungs machen schlechteres Abi, ja, die sind im Studium schlechter, also heutzutage statistisch. Und dass sie dann trotzdem überall bei Leitungspositionen im Vordergrund stehen, reicht nicht aus als Ausgleich. Also die, viele Männer sind sehr verunsichert. Und wir wissen das aus der buddhistischen Szene, ich war ja lange im Dachverband seit den 80ern, nur bei ganz strengen Studienkursen und in strengen Zen-Kursen ist ungefähr 50-50 Männer-Frauen, während in allen anderen Kursen, wo es mehr um Erfahrungen geht, sind. Und wenn da noch eine Lehrerin vorne sitzt, das kommt ja auch noch dazu, dann sind noch weniger Männer da. Aber ich habe immer, in meiner ganzen Zeit, immer auch Kurse für alle gemacht. Ich mache heute noch überall, wenn ich Frauentage mache, auch immer einen Tag für alle. Und da kommen auch ein paar Männer, aber trotzdem, es ist schwierig. Weil sie, also eine ganz tiefe kulturelle Kränkung in den letzten Jahrzehnten zu spüren ist. Schwierig. Und natürlich Asien, überall. Männer, die Buddhismus lehren. Und es war in der Deutschen Buddhistischen Union eine Revolution, als ich 1984 als Vizepräsidentin gewählt wurde. Aber die hatten kapiert, wir brauchen Generationenwechsel. Vorher war das die Generation meiner Eltern. Und wir brauchen eine Frau im Vorstand. Aber nicht einfach.
Mhm. Da bleiben wir dran an dem Thema, oder? Als ja, Frauen, als Feministin, als Buddhistinnen. Ja, es wird schwierig. Ne? Es wird immer schwieriger, gerade in der Welt, ganz klar, Rückschritte. Und natürlich nehme ich auch deinen Rat zum Herzen, auf das zu blicken, was gut ist, ganz klar, und das zu stärken. Und so könnte es gehen, vermute ich. Aber ja.
Nicht einfach.
Es wird nicht einfach werden.
Vielleicht noch ein kleiner Nachsatz. Ich war bei internationalen buddhistischen Konferenzen von Lehrerinnen und Lehrern und da weiß ich, die Tagung 2015 in USA, da haben wir so einen bunten Abend noch gemacht, alle konnten Lieder singen und wir haben uns unterhalten. Da standen plötzlich 5 Frauen aus der ganzen Welt um mich herum, also aus England, aus Frankreich, aus USA, aus Lateinamerika und sie sagten zu mir, wir beneiden euch um Angela Merkel, ihr habt ja immerhin eine Kanzlerin, das wäre bei uns überhaupt nicht denkbar. Auch in Frankreich haben sie es gesagt. Dann sagte eine Schwarze, also Person of Color aus England, die auch in einer buddhistischen Gruppe ist, fing an zu strahlen und sagte, wir hatten nie ein Problem in England, wir hatten Mrs. Thatcher und wir hatten die Queen. Dass Frauen was können, das haben wir in England schon mitgekriegt. Die mussten so lachen. Aber die anderen Aussagen fand ich hochinteressant. Das wäre in Frankreich noch nicht möglich, eine Frau. Und es war schon interessant. Also es gibt Entwicklungen, die sind, wir haben auch in den Ländern haben wir auch Ministerpräsidentinnen in Deutschland. Das finde ich auch gut, dass es das gibt. Aber es ist nicht einfach. Es sind sehr alte Muster, Patriarchat, ich meine, existiert schon ein bisschen länger, ja, muss man sagen.
Gut. So ist es. Dann wirst du uns noch eine Übung anleiten, die uns vielleicht im Alltag hilft, damit umzugehen.
Das mache ich
weiterzumachen.
Gerne.
Dankeschön.